Karl Marx soll mal gesagt haben, gib mir 26 bleierne Soldaten und ich werde damit die Welt erobern. 26 bleierne Soldaten. Damit meinte er die 26 Buchstaben des Alphabets in der Druckmaschine. Karl Marx wusste etwas von der Macht der Worte. Der Macht geschriebener Worte und auch der Macht erst recht oft gesprochener Worte. Worte können viel in Bewegung bringen. Gib mir 26 bleierne Soldaten und ich werde die Welt erobern. Worte können viel bewegen, zum Guten wie zum Bösen. Offensichtlich sind wir Menschen von unserem Schöpfer so konstruiert, dass wir auf Worte mitunter sehr stark reagieren. Ein einzelner böser Satz kann uns so treffen und traurig machen, dass er uns den ganzen Tag über beschäftigt und lähmt. Und immer wenn uns dieser eine böse Satz, sei es, dass wir ihn gesprochen haben, sei es, dass er uns gesagt wurde, wenn wir den in Erinnerung bekommen, legt sich wieder ein Schatten über diesen Tag. Und umgekehrt genauso, eine einzige aufmunternde Bemerkung am Morgen kann uns dermaßen ermutigen, dass sie uns noch Stunden später, wenn wir wieder daran denken, ein Lächeln auf das Gesicht zaubert. Die Macht unserer Worte, die kann erschreckend groß sein, erfreulich groß. Und deshalb geht Paulus in unserem Predigttext heute Morgen direkt auf dieses Problem ein. Wir könnten auch sagen, auf diese Chance, ist ja nicht nur ein Problem. Diese Verse, die Sie vor sich haben, sind Bestandteil einer Aufzählung, mit der wir vor einer Woche begonnen haben. Ich habe Ihnen den vollständigen Text hier nochmal abgedruckt, die kleingedruckten Verse haben wir letzten Sonntag behandelt und die großgedruckten sind heute dran. Und wir wollen jetzt den gesamten Zusammenhang noch einmal lesen. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Herr, und nun bitten wir dich darum, dass du uns hilfst, diese Worte recht zu verstehen und dass sie uns dort verändern, wo jeder von uns es besonders braucht. Amen. Wir erinnern uns daran, unmittelbar bevor dieser Text beginnt, bis Vers 24, da hatte Paulus den Christen gesagt, Leute, vergesst es nicht. Als ihr Christen wurdet, als wir Christen wurden, da hat Jesus uns ein neues Leben geschenkt. Da haben wir den alten Menschen gewissermaßen ausgezogen wie ein Kleidungsstück und den neuen Menschen angezogen. Und Paulus beschreibt dann, dass dieser neue Mensch seitdem ein vollgültiges Kind Gottes ist, aber kein perfekter Mensch. Auch als Christen bleiben wir noch Sünder. Wir haben weiter mit den täglichen Problemen zu kämpfen. Gott arbeitet an uns und erzieht uns. Und dann, nachdem Paulus das gesagt hat, ab Vers 25, bringt er lauter praktische Beispiele, wie dieses neue Leben jetzt im Alltag aussehen soll. Wie es immer mehr Gestalt gewinnen soll in unserem Alltag. Und er beginnt mit seinem typischen Darum, weil das alles so ist, wie ich bis Vers 24 gesagt habe, darum, weil Jesus euch dieses neue Leben geschenkt hat, darum soll und kann sich das jetzt auch in eurem Leben auswirken. Wo gesät wird, da müssen auch Früchte sein. Weil Gott euch an die Hand genommen hat, darum könnt und sollt ihr jetzt auch anders leben. Und dann geht es los mit jenen Versen, die wir am vergangenen Sonntag angeguckt haben. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind innerhalb der Gemeinde. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er den Bedürftigen abgeben kann. Sie merken, das eine soll raus und das andere soll rein. Und wir haben letztes Mal gesehen, dass in dieser Aufzählung ein bestimmtes Prinzip steckt. Das hatte ich Ihnen mit Hilfe dieses Malheurs erklärt, das mir beim Tanken passiert war. Da hatte ich mit meinem Passat Diesel in aller Eile Normalbenzin getankt. Das funktionierte natürlich nicht. Und dann musste ich abgeschleppt werden zur Werkstatt. Dort wurde das Normalbenzin herausgesogen. Aber selbst damit hätte ich noch nicht fahren können, weil der Tank ja leer. Das Normalbenzin, das Falsche, musste raus und der Diesel musste rein. Und dann konnte man wieder fahren. Das Falsche musste raus. Und das Richtige musste rein. Es reicht nicht nur, wenn das Falsche rauskommt. Und so sagt auch Paulus, das Normalbenzin eures alten Lebens muss raus aus eurem Herzen. Und dafür muss der Diesel des Heiligen Geistes rein. Und dann zeigt Paulus uns hier diesen christlichen Treibstoffwechsel an 5 verschiedenen Beispielen auf. Das erste war von der Lüge zur Wahrheit, Vers 25. Das zweite vom ungezügelten Zorn zum gerechten Zorn. Dass wir richtig mit unserem Zorn umgehen, dass wir an der richtigen Stelle im Sinne Gottes zornig sind, aber dann auch zur Versöhnung finden. Also vom ungezügelten Zorn zum gerechten Zorn. Das dritte, was wir gesehen hatten, war der Wechsel vom Stehlen zum Spenden, Vers 28. Da sagt Paulus, in eurem alten Leben, da habt ihr euch oft unrechtmäßig bereichert, da habt ihr auf Kosten anderer gelebt, jetzt sollt ihr selber andere bereichern. Ihr sollt anderen helfen, anderen dienen. Ihr sollt einen Mentalitätswechsel euch von Gott schenken lassen, dass eure alte Konsumhaltung, eure Bedienungserwartung ersetzt wird durch eine Dienstgesinnung. Dienstgesinnung statt Bedienungserwartung. Dass ihr nicht einfach nur fragt, was kann ich kriegen und was ist mein Anspruch und mein Recht, sondern dass ihr fragt, was kann ich geben. Geben ist seliger als nehmen. Soweit waren wir letzten Sonntag gekommen. Und heute? Heute kommt Paulus nun zu diesem brisanten 4. Treibstoffwechsel in Vers 29 und 30. Und da sagt er, ich lese es noch einmal, lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Viertens, vom zerstörenden Reden zum aufbauenden Reden. Das ist der 4. Wechsel, vom zerstörenden Reden zum aufbauenden Reden. Und dieser 4. Wechsel ist von vornherein durch eine Sache, durch ein Kennzeichen besonders hervorgehoben in dieser Aufzeichnung, innerhalb dieser Aufzählung. Dieser Abschnitt, dieser Wechsel hat ein besonderes Ausrufezeichen. Hier fügt Paulus eine besondere Begründung hinzu, die ist mit dem griechischen Verbindungswörtchen und ganz nah an diesen Vers 29 rangebunden. Also Vers 30 gehört auch grammatikalisch ganz deutlich zu Vers 29. Und zwar diese Aufforderung, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes. Das ist gewissermaßen die eigentliche Begründung, warum wir mit unseren Worten so sorgsam umgehen sollen. Paulus sagt, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes. Das ist offensichtlich im Umgang mit unseren Worten ganz besonders wichtig, obwohl es natürlich auch für die anderen Punkte die er aufgezählt hat. Was heißt das? Paulus sagt, betrübt nicht den Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Das hatte er ja schon in Kapitel 1, Vers 13 beschrieben. Als ihr gläubig wurdet, seid ihr versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, hat er dort schon gesagt. Und das heißt ganz einfach, mit dem Heiligen Geist drückt Jesus uns ein Siegel auf. Als wir Christen wurden, hat Jesus uns versiegelt. Da hat er uns den Heiligen Geist gegeben. Er hat gesagt, ich bin jetzt mit meinem Heiligen Geist in deinem Leben. Du gehörst zu mir. Das heißt, Jesus bindet sich und uns durch den Heiligen Geist untrennbar zusammen. Und er macht uns diese verbindliche Zusage, dass wir gerettet werden können. Hier steht nämlich, wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist für den Tag der Erlösung. Und Sie merken, Paulus spannt hier einen ganz weiten Bogen. Von dem Tag unserer Bekehrung, als wir Christen wurden, als wir mit dem Heiligen Geist versiegelt wurden, bis hin zu dem Tag, an dem wir endgültig erlöst werden, an dem wir endgültig beim Herrn sind. Und für diese ganze Spanne hat der Herr uns versiegelt mit dem Heiligen Geist, hat sich mit uns verbunden durch seinen Heiligen Geist und hat uns gesagt, du bist mein Eigentum, ein Siegel, bezeichnet Eigentum. Denken Sie nur etwa an das Brandzeichen auf einer Rinderfarm. Da ist das Siegel das Zeichen des Eigentums. Jesus sagt, du gehörst zu mir, du bist mein Eigentum und kein anderer kann dich jetzt mehr besitzen. So, das setzt Paulus voraus. Und er sagt, Leute, wo wir doch jetzt Eigentum Jesu Christi sind, wo er doch durch seinen Heiligen Geist, mit dem er uns versiegelt hat, untrennbar mit unserem Leben verbunden ist, in jeder Stunde und Minute. Wenn wir da mit unseren Worten gedankenlos und lieblos Schaden anrichten, dann betrügen wir den Heiligen Geist. Das heißt, mit anderen Worten, dann machen wir Gott traurig damit. Das Wort betrüben kann man übersetzen in Trauer versetzen, kränken oder eben betrüben. Das ist ein ungewöhnlicher Gedanke. Weil wir sagen, kann das sein, dass Gott traurig ist, weil Sie oder ich irgendetwas sagen oder tun? Paulus sagt, es ist so. Und das ist übrigens ein weiterer Hinweis darauf, dass der Heilige Geist eine Person ist und nicht nur eine unpersönliche Kraft. Denn das Wort betrüben, dass wir den Heiligen Geist betrüben können, das gibt eine Empfindung wieder, die nur eine Person haben kann. Das ist hochinteressant. Paulus sagt, ihr könnt Gott traurig machen. Also geht es beim Umgang mit unseren Worten um viel mehr als nur um ein bisschen Anständigkeit, um ein bisschen Sprachkultur. Es geht um unser persönliches Verhältnis zum Herrn Jesus Christus, der durch den Heiligen Geist mit uns verbunden ist. Und den sollen wir nicht betrüben. Der Heilige Geist steht hier, wenn Sie so wollen, für die gesamte Trinität, für den dreieinigen Gott persönlich. Und wer Gott liebt, der will ihn doch nicht betrüben. Und so fragen wir jetzt umso gespannter, was steht da eigentlich in Vers 29? Wie sollen wir denn nun mit unseren Worten richtig umgehen, sodass wir den Herrn nicht betrüben, sondern dass er sich über unser Leben vielleicht sogar freuen kann? Und dabei stoßen wir wieder auf dieses Raus-Rein-Prinzip. Vom zerstörenden Reden zum aufbauenden Leben. Jetzt müssen wir erstmal fragen, was soll raus? Man soll raus aus unserem Reden. Und dann nimmt Paulus wie immer kein Blatt vor den Mund. Vers 29, lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen. Und an diesem Vers sehen Sie schon den Segen einer Predigtreihe. Kein Pastor würde es wagen, das einfach eigenständig als Predigttext auszusuchen. Da würden bestimmt alle in der Gemeinde denken, warum sucht er jetzt gerade den Predigttext aus? Hat er sich über irgendjemanden geärgert? Hat irgendwo jemand gepöbelt oder so? Gibt es irgendeinen Anlass? Warum gerade dieser aggressive Predigttext? Das ist der große Segen einer Predigtreihe. Sie zwingt den Predigenden und zwingt die Gemeinde, vor jedem biblischen Vers Halt zu machen. Wir können uns nicht irgendwelche Punkte heraussuchen und irgendwelche brisanten Stellen elegant umschiffen, sondern die Predigtreihe zwingt uns Gottes Argumentation auf. So wie Gott in seinem Wort Schritt für Schritt die Dinge entfaltet, so sind wir in einem guten Maße gezwungen, dem nachzudenken und dem nachzugehen. Und so haben wir heute eben diesen Vers 29 vor uns, wo es heißt, lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen. Was ist faules Geschwätz? Das Wort, was hier steht, das wird oft gebraucht für faule, stinkende, veraltete Früchte, die schon ranzig geworden sind. Man kann es auch für faule Fische verwenden. Es ist also ein Wort, bei dem sich die Magensäfte so ein wenig zusammenziehen. Das ist ausgesprochen schlecht bekömmlich, was faul ist. Und Paulus sagt, so soll euer Geschwätz nicht sein. Er schreibt das zu Christen. Böse Worte. Gemeine Worte, hinterhältig, verletzend, faules Geschwätz, oberflächlich, nichtsnutzig, unsauber, schmutzige Witze, dummes Gequatsche und Getratsche. Was immer wir hier einführen wollen, es fällt alles unter diese Kategorie faules Geschwätz. Und Paulus sagt, du Gotteskind, das ist nicht egal, wie du redest. Das ist nicht egal, das hat Folgen, die wir oft gar nicht übersehen. Deswegen redet ja die Bibel ausgesprochen drastisch von der zerstörerischen Macht unserer Zunge. Bruder Wienekamp hat den Text aus Jakobus 3 ja vorhin vorgelesen. Ich empfehle sehr den nochmal zur Lektüre zu Hause, wo es dann um die Macht der Zunge auch geht in Vers 5. Ne? Jakobus 3, Vers 5, so ist auch die Zunge ein kleines Glied und richtet große Dinge an. Ein kleines Feuer kann einen ganzen Wald anzünden. Auch die Zunge ist ein Feuer, eine Welt voll Ungerechtigkeit. Sie befleckt den ganzen Leib und zündet die ganze Welt an und ist selbst von der Hölle entzündet. Macht haben unsere Worte. Und in Sprüche 18, Vers 21 heißt es so, Tod und Leben stehen in der Zunge Gewalt. Sprüche 18, 21. Ich werde heute noch einige Bibelverse zitieren. Die können Sie sich natürlich nicht alle jetzt von der Predigt her so merken, aber ich empfehle sehr, sich die vielleicht selbst zu notieren und dann zu Hause nochmal nachzulesen. Sprüche 18, 21, Tod und Leben stehen in der Zunge Gewalt. So, und weil das so ist, weil Worte und einzelne Wörter so erheblich sind, sagt Jesus, dass wir dafür Rechenschaft ablegen müssen vor ihm. Matthäus 12, Vers 36, da heißt es, die Menschen müssen Rechenschaft geben am Tage des Gerichts von jedem unnützen Wort, das sie geredet haben. Meine Zeit. Matthäus 12, 36. Ich muss an dieses alte Kinderlied denken, pass auf, kleiner Mund, was du sprichst, denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich, pass auf, kleiner Mund, was du sprichst. Da haben die Psychologen gesagt, ach, der kleine Kerl wird ja bedroht, wenn man sagt, pass auf, aber man könnte ja auch sagen, pass auf, großer Mund, was du sprichst. Und man könnte vielleicht noch deutlicher sagen, pass auf, Großmaul, was du sprichst. Denn der Vater im Himmel sieht das. Wir werden Rechenschaft abzulegen haben für unsere Worte. Was reden wir nicht alles, wenn der Tag lang ist? Oft sagt man, der redet sich um Kopf und Kragen und meint, wie steht er vor Menschen da mit dem, was er redet? Aber Paulus sagt, es ist viel wichtiger, wie wir vor Gott dastehen mit dem, was wir reden. Der redet sich um Kopf und Kragen. Und deshalb gibt die Bibel uns den Rat, dass wir schnell sein sollen zum Hören und langsam zum Reden. Das heißt nicht, dass wir alle jetzt in dem Tempo reden sollen wie die meisten Schweizer, sondern das bedeutet, wir sollen gut nachdenken. Gut nachdenken, was wir reden. Jeder von uns hat ja sein eigenes Temperament. Der eine redet von Natur aus ein bisschen langsamer und der andere von Natur aus ein bisschen schneller. Aber darum geht's nicht, sondern es geht darum, dass wir bewusst mit unseren Worten umgehen. Jakobus 1, Vers 19. Ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Kontrolliere deine Worte, denk gut darüber nach. Das gilt nun in erster Linie für den Inhalt unserer Worte. Das gilt aber in zweiter Linie, aber immerhin in zweiter Linie auch für die Form. Denn die Form unseres Redens hat langfristig wieder Auswirkungen auf den Inhalt. Auf die Art, wie wir denken, das hängt ganz eng auch zusammen mit den Worten, die wir gebrauchen. Das ist doch einleuchtend, wenn etwa ein Jugendlicher ständig mit schmutzigen Redeweisen und sogenannten Kraftausdrücken, oder man sollte besser sagen Drecksausdrücken, denn kräftig sind die ja sprachlich gesehen eigentlich nicht, wenn er mit solchen Drecksausdrücken also aufwächst, dann hat das in der Regel auch Einfluss auf die Art und Weise, wie er denkt, wie er an bestimmte Themen herangeht, wie viel Respekt und Ehrfurcht er bestimmten Dingen oder Personen entgegenbringt. Unser Denken wird beeinflusst durch die Art unseres Redens. Und zugleich gilt auch das andere. An der Art, wie wir reden, enthüllen wir manches davon, wie wir denken. Deine Sprache verrät dich. Ja, wenn etwa unsere Bundesjustizministerin, die von Zeugen berichtet und bis heute nicht glaubwürdig demontiert wurde, in einer Diskussion um das Antidiskriminierungsgesetz Folgendes gesagt haben soll in einer Sitzung. Das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen, also dass die Kirchen nur solche Leute anstellen müssen, die auch ihr Bekenntnis teilen, was ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist. Das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen, so soll Frau Zypries gesagt haben, geht mir am A... vorbei. Zitat Ende. Dann sagt das mehr aus über Frau Zypries als eine ganze Parteitagsrede. Und als das Ganze dann ruchbar wurde, hat sie diese Worte nicht etwa entsetzt zurückgewiesen, nach dem Motto, also unmöglich, sowas kann ich nicht gesagt haben, sondern sie hat nur verlautbaren lassen, sie könne sich nicht mehr daran erinnern. Ein sehr viel schwächeres Dementi gibt es nicht. Deine Sprache verrät dich. Natürlich, wenn ein Jugendlicher mitten in Berlin-Kreuzberg aufwächst, so in der entsprechenden Gang vielleicht, dann kann er erstmal kaum anders, als zu sprechen, so wie die da auch sprechen. Aber wo wir können, da sollen wir helfen, dass andere auch zu einer sauberen Sprache finden, weil das eben auf das Denken zurückschlägt. Wir denken mit den Wörtern und Begriffen, die uns zur Verfügung stehen. Und darum haben wir auch in der aktuellen Bekennenden Kirche, die dann am Eingang kostenlos ausliegen wird, auf das Problem der sogenannten Volksbibel hingewiesen. Vielleicht haben Sie schon davon gehört, die Volksbibel, VOLX-Bibel, das ist eine ja extrem freie Übertragung der Bibel, die sich teilweise ganz bewusst auch der Gossensprache bedient. Die Herausgeber sagen, naja, das kann auch nicht schaden, so erreichen wir die Gosse. Aber die Frage ist, womit erreichen wir die Gosse? Und haben wir überhaupt den Inhalt noch bei uns, wenn wir sie erreicht haben? Und es ist ausgesprochen fraglich, ob Menschen, die dort leben, wirklich von dieser Anpassung angesprochen werden. Ich lese Ihnen nur mal einige Beispiele vor. Also da heißt es dann zum Beispiel in einer Übersetzung der Bergpredigt, gut drauf kommen die Leute, die abgehen, wenn Gott sein Ding durchzieht. Wenn ihr und dann kommt wieder das Wort von der Bundesjustizministerin, also wenn ihr verarrt werdet oder gelinkt werdet oder man Gerücht über euch verbreitet wegen mir, dann könnt ihr darüber froh sein, feiert und habt keine Angst, denn nach dem Leben werdet ihr dafür ganz fett absahnen. Und das Vaterunser wird zu Beginn so übersetzt, hey, unser Papa da oben, du allein sollst auf dieser Welt ganz groß rauskommen, du sollst hier das Sagen haben und verzeih uns die Sachen, wo wir mal wieder Mist gebaut haben. Oder Matthäus 11, wo Jesus seinen Vater anspricht, da sagt er, yes, Daddy, du hast Bock, dass es so passiert ist, wie es passiert ist und nicht anders. Mein Papa hat mir den Joystick für diese Welt in die Hand gegeben. Oder es gibt Übersetzungen über das Verhalten Jesu, wo es heißt, Jesus sei sichtlich genervt gewesen oder super genervt oder Jesus rastete plötzlich total aus. Oder Johannes 11, 38, jetzt wurde Jesus erst richtig sauer und dann brüllte er Lazarus, jetzt komm raus. Und so weiter und so weiter. Wir können uns ja auch nicht auf Luther berufen, der gesagt hat, man sollte den Leuten aufs Maul schauen, wenn sie bedenken, wie drastisch Luther geredet hat, etwa in seinen Tischreden, könnte man auch nette Zitate bringen, dann sehen sie trotzdem, mit welcher Ehrfurcht er gerade die Bibel übersetzt hat. Weil er Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott hatte, der hinter der Bibel steht. Und es hilft auch missionarisch nichts, wenn wir durch die Art einer Übersetzung den Inhalt und das Wesen Gottes so verfälschen, dass jede Ehrfurcht vor ihm damit zerstört wird. Unsere Worte und Wörter sind ausgesprochen wichtig. Und wer so über Gott redet, dass er den Respekt vor ihm untergräbt, der öffnet den Weg zu Gott nicht, sondern verbaut ihn. Okay, aber während wir zu Recht auf diesen Missbrauch von Worten hinweisen, wissen wir zugleich, wie sehr wir selbst gefährdet sind. Nur an anderer Stelle eben. Wir sind gefährdet, dass auch aus unserem Mund in Form und Inhalt faules Geschwätz herauskommt. Und jetzt ist die große Frage, was können wir dagegen tun? Die Lösung der Bibel ist nicht, dass sie sagt, sag möglichst gar nichts. So am besten ein Pflaster vor den Mund kleben und nie wieder etwas sagen. Nach dem Motto, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, das ist nicht das Motto der Bibel. Auch Schweigen kann zur Sünde werden. Es gibt böses Schweigen, beleidigtes Schweigen, sich zurückziehendes Schweigen, verantwortungsloses Schweigen. Es gibt auch ein Schweigen aus Faulheit, weil man bestimmte Dinge nicht klären will. Also Schweigen ist nicht die Lösung, sondern Paulus sagt uns, was die Lösung ist. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Munde gehen, sondern redet, was gut ist. So steht es hier. Also wir sollen das Richtige sagen. Normalbenzin muss raus, richtiger Diesel muss rein. Und woran können wir uns da orientieren? Auch das sagt Paulus hier sehr konkret. Was ist denn nun gut? Und da bringt er zwei Bestimmungen. Was erbaut und was notwendig ist. Was heißt das? Wir sollen also reden, was erbaut, was gut ist zur Erbauung. Da steht im Griechischen das Wort für Gemeindebau. Das ist hochinteressant. Da steht das gleiche Wort, wie die Bibel auch für Gemeindebau verwendet. Wir sollen das reden, was die Gemeinde aufbaut und was den einzelnen Mitchristen aufbaut. Also wir sollen das reden, was konstruktiv ist, was den anderen geistlich voranbringt. Wir sollen Worte gebrauchen, die ermutigen. Wir sollen mit unserer Rede den anderen trösten. Wir sollen dort, wo es nötig ist, ihn auch in der richtigen Weise korrigieren und auf Schuld ansprechen. Aber das alles in einer aufbauenden Art und Weise. Sprüche 25, Vers 12. Ein Weiser, der mahnt und ein Ohr, das auf ihn hört, das ist wie ein goldener Ring und ein goldenes Halsband. Ein Weiser, der mahnt. Sprüche 25, 12. Oder Sprüche 12, Vers 8. Da heißt 18, Entschuldigung. Sprüche 12, Vers 18. Wer unvorsichtig herausfährt mit Worten, der sticht wie ein Schwert. Aber die Zunge der Weisen bringt Heilung. Bringt unsere Zunge Heilung? Wir sollen reden, was gut ist. Das heißt, was aufbaut. Und dann das zweite Kennzeichen unserer Rede. Paulus sagt, was erbaut und was notwendig ist. Man könnte auch übersetzen, wo es Not tut. Das heißt, wir sollen so reden, dass damit Not gewendet, abgewendet wird. Und dann steckt noch dieser Gedanke drin, wo es Not tut, also zur rechten Zeit. Da, wo es Not tut, wo es gebraucht wird, wann es gebraucht wird, wo es am Platz ist. Sprüche 25, Vers 11. Ein Wort geredet zur rechten Zeit ist wie goldene Äpfel auf silbernen Schalen. Ein Wort geredet zu rechter Zeit. Und liebe Mitchristen, wenn wir so reden wollen, dann können wir natürlich auch in bestimmten Situationen nicht einfach drauf losreden, wie uns der Schnabel gewachsen ist. So genial sind wir in der Regel nicht, dass wir automatisch den richtigen Ton und das richtige Wort treffen, sondern dann ist es wichtig, dass ich mich in den anderen einzufühlen versuche, dass ich versuche, wie kann das jetzt verstehen? Dass ich auch versuche, die Situation des anderen im Licht Gottes zu sehen und zu verstehen. Was notwendig ist, sollen wir sagen, zur rechten Zeit, wo es notwendig ist. Manchmal muss man dann gerade auch unangenehme Dinge dem anderen sagen, um die Situation zu klären, aber in der richtigen Haltung und bitte da, wo es Not tut. Und wir wollen es lernen, dass wir nicht unnötige Dinge sagen, Dinge, die verletzen, Dinge, die entmutigen, Dinge, die enttäuschen den anderen oder ihn einfach irritieren, nur weil wir nicht drüber nachgedacht haben, nur weil wir gedankenlos irgendwas dahergeredet haben. Und das fällt dann wirklich unter die Kategorie faules Geschwätz. Und das ist Sünde. Sprüche 15, Vers 23. Es ist einem Mann eine Freude, wenn er richtig antwortet. Und wie wohl tut ein Wort zur rechten Zeit. Haben wir doch alle schon erlebt. Wie wohl tut ein Wort zur rechten Zeit. Es kann auch ganz kurz sein. Und alles zusammengefasst wird nochmal in Jesaja 50, Vers 4. Da heißt es von dem Knecht Gottes, der ja eine Vorschattung auf Christus ist. Jesaja 50, Vers 4. Gott hat mir eine Zunge gegeben, dass ich wisse, mit den Müden zu reden zur rechten Zeit. Das wird von Jesus schon vorausschauend gesagt. Gott hat mir eine Zunge gegeben, dass ich wisse, mit den Müden zu reden zur rechten Zeit. So sollen wir also reden. Aufbauend und angemessen, was Not tut, zur rechten Zeit. Und dann werden unsere Worte, sagt Paulus, einem ganz bestimmten Ziel dienen. So endet dann Vers 29, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Das ist doch großartig. Diesem Ziel sollen unsere Worte dienen. Damit es Segen bringe, wörtlich kann man auch sagen Gnade bringe, also von Gott her dem Hörenden etwas bringe. Segen kann nur Gott geben. Und das ist das wichtigste Ziel, mit dem wir unsere Worte gewissermaßen auf die Reise schicken sollen. Sie sollen ein Instrument sein, durch das Gott heilsam an den Zuhörern wirkt. Also wir sollen reden, was Gutes. Es soll aufbauend sein und notwendig sein, in dem Sinne zur rechten Zeit, das, was die Not wendet, damit es ein Instrument wird, durch das Gott gnädig und heilsam an unserem Gegenüber wirkt. Das sollen unsere Worte sein. Und nun kann man sagen, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Ja, warum übertrieben? Auch im Alltag. Sehen Sie, oft hilft doch schon ein freundliches Wort an der Kasse beim Einkaufen. Da ist vielleicht die Kassiererin den ganzen Morgen nur angeknurrt worden. Und wenn Sie dann hingehen und ein freundliches Dankeschön sagen und die Dame mal freundlich anlächeln, dann kann das auch ein Segen sein. Das ist noch kein missionarisches Gespräch. Aber Gott kann durch Ihre Freundlichkeit, durch Ihr gutes Wort dieser Frau helfen. Und vielleicht ergibt sich ja dann später auch mal die Möglichkeit, weiterzureden. Oder in einer Diskussion in der Schule ein hilfreicher Kommentar zum aktuellen politischen Geschehen. Ein rechtes Wort, das hilft, das politische Geschehen richtig einzuordnen. Auch das kann Segen sein, den Gott an unserem Gegenüber wirkt. Wenn plötzlich jemand anfängt, über Zusammenhänge nachzudenken, vielleicht sogar ein Lehrer, über die er vorher nicht nachgedacht hat oder ein Mitschüler. Ein gutes Wort, dass Gott dadurch dem anderen hilft, durch unsere Worte. Oder eine liebevolle Ermahnung vor dem Weg zur Schule. Die kann vor Verletzung bewahren, die kann auch die Schüler nochmal ermutigen zu wissen, sie stehen hinter mir zu Hause und jetzt kann ich richtig losziehen in der Schule. Es kann so viel bewirkt werden. Und die Frage ist oft gar nicht, was wir im Einzelnen sagen, sondern mit welcher Haltung wir es sagen und mit welchen Augen wir die Menschen sehen, mit denen wir es zu tun haben. Beten wir doch öfter für sie. Wenn wir mit der Kassiererin gesprochen haben, können wir doch, wenn wir rausgehen aus dem Laden, dann noch still zu Gott ein Gebet schicken und sagen, Herr, segne diese Frau, hilf ihr, lass, dass sie auch von dir etwas erfährt, hilf ihr durch diesen Tag hindurch. Das soll unsere zweite Natur werden, verstehen Sie, dass wir unsere Worte so gebrauchen, dass es dem Angesprochenen zum Segen werden kann. Wir sind natürlich sehr unterschiedlich von unserer Wesensprägung her. Wir haben alle ein etwas anderes Temperament. Und das wird bei jedem formal sich dann etwas anders auswirken. Aber das soll die Grundausrichtung unserer Worte sein. Ich habe neulich gelesen von einer alten Dame in Berlin, die sagte, ich habe eigentlich überhaupt nichts mit Hunden am Hut. Ich fürchte mich eher vor ihnen. Aber immer wenn mir ein Hundebesitzer mit einem Hund an der Leine entgegenkommt, dann lächle ich den Hund an. Und dann frage ich, warum lächeln Sie denn den Hund an? Ja, weil sie sagte, ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich den Hund anlächle, ich ein freundliches Lächeln von dem Hundehalter zurückbekomme. Und manchmal sogar ein freundliches Wort. Verstehen Sie, das ist so entlarvend auch, wie sehr Menschen sich sehnen und hungrig sind, oft einfach nur nach einem freundlichen, aufbauenden Wort. So sollen wir unsere Worte gebrauchen. Und interessant, dass das Wort für Segen, dass es Segen bringe, das Wort kann auch übersetzt werden mit Freundlichkeit. Mit Freundlichkeit. In Kolosser 4, Vers 6 sagt Paulus, eure Rede, und da steht dasselbe Wort, eure Rede sei allezeit freundlich. Also wenn Gott an den Menschen wirken soll, soll eure Rede auch freundlich sein und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten soll. Das heißt, wenn unsere Worte zum Segen sein sollen, dann werden sie auch von echter Freundlichkeit, von echter Zuwendung geprägt sein. Und das hat dann nichts zu tun mit katzenfreundlich oder schleimerisch oder gekünstelt oder anbiedernd, sondern diese Freundlichkeit, die ist aufrichtig, die ist kernig, die ist mit Salz gewürzt, die ist wahrhaftig. Aber wir reden mit dem anderen mit der Absicht, ihm und ihr zu helfen. So wichtig sind unsere Worte. Unsere Worte innerhalb unserer Ehen, innerhalb unserer Familien, unsere Worte gegenüber unseren Kindern, unsere Worte, die wir in der Gemeinde miteinander sprechen und unsere Worte, die wir auch nach außen hin reden. Und deshalb fügt Paulus dieses besondere Ausrufezeichen hinterher: und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt seid auf den Tag eurer Erlösung. Denn durch falsches, schlechtes, faules, zerstörendes Reden kann so viel Schaden angerichtet werden. Schaden in Ehen, Schaden in Familien, Schaden in Schulklassen, Schaden in Gemeinden, Schaden in der Nachbarschaft. Es wird so viel Schaden angerichtet. Und letztlich wird der Ehre Christi damit geschadet, wenn wir als Christen faule Worte reden. Lassen Sie uns doch daran arbeiten. Ich an meinen Worten, jeder von uns an seinen, dass wir immer mehr von diesem zerstörenden Reden wegkommen und zum aufbauenden Reden hin. Und dazu steht im Psalm 141, Vers 3 ein starkes Gebet. Da heißt es, Psalm 141, Vers 3, das wollen wir vielleicht öfter beten in Zukunft. Herr, behüte meinen Mund und bewahre meine Lippen. Herr, behüte meinen Mund und bewahre meine Lippen. Und damit wir reden, was gut ist, was aufbaut, was Not tut. Ja, Jesus hat gesagt, wie wir da hinkommen. Es ist eigentlich ganz einfach. In Matthäus 12, Vers 34 hat Jesus gesagt, wes das Herz voll ist, das geht der Mund über. Das ist das Geheimnis. Also, unser Herz muss richtig gefüttert werden. Denn aus dem Herzen kommen letztlich die Worte, die wir gebrauchen. Unser Herz muss richtig gefüttert werden. Und da sind wir dann wieder bei Jesaja 50, Vers 4. Gott, der Herr hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zu rechter Zeit zu reden. Und dann kommt die Voraussetzung. Alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Er weckt mich alle Morgen, er weckt mir selbst das Ohr. Dass ich höre, wie Jünger hören. Und wenn ich höre, wie Jünger hören auf den Herrn und auf sein Wort, dann gibt er mir eine Zunge, mit der ich die Müden trösten kann zur rechten Zeit. Das ist das Entscheidende, dass wir hören auf den Herrn. Dass wir uns füllen lassen von seiner Wahrheit. Dass wir uns stärken und prägen lassen von seinem Wort. Und dann wird er unser Herz so prägen, dass das, was herauskommt, wirklich das rechte Wort zur rechten Zeit in der rechten Haltung ist. Dass es den Müden auch aufrichten kann. Wir werden sicherlich immer wieder entsetzt sein über falsche und schlimme Worte, die wir auch produzieren. Und dann werden wir wieder um Vergebung bitten dürfen und die falschen Worte wieder rausschmeißen und den Herrn bitten, dass er uns mit guten Worten füllt. Was für eine Veränderung, liebe Gemeinde, was für eine Veränderung kann das bewirken, wenn wir diese wenigen Verse hier wirklich zu Herzen nehmen, jeder von uns. Und wenn wir immer wieder wegkommen vom zerstörenden Reden und immer wieder hinkommen zum aufbauenden Reden. Und dann kommt Paulus mit seiner Aufzählung ziemlich zügig zum Schluss. Die Verse 31 und 32 sind wie eine Zusammenfassung dieser vier Treibstoffwechsel, die Paulus vorher beschrieben hat. Von der Lüge zur Wahrheit, vom ungezügelten Zorn zum gezügelten Zorn, vom Stehlen zum Spenden, vom zerstörenden Reden zum aufbauenden Reden. Und dann bündelt Paulus das alles zum Schluss. Wenn Sie so wollen, in einem fünften Treibstoffwechsel, einem Generaltreibstoffwechsel, zu dem er uns am Ende auch ermutigt. Fünftens. Von natürlichen Lastern zu übernatürlichen Tugenden. Das ist die Zusammenfassung. Von natürlichen Lastern, die raus sollen, zu übernatürlichen Tugenden, die rein sollen. Lesen wir diese beiden letzten Verse. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch, samt aller Bosheit. Das soll raus. Und was soll rein? Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. 6 ganz natürliche Laster zählt Paulus auf, gewissermaßen Restbestände des alten Lebens, auch im Leben von Christen. Und wenn man diese 6 Begriffe studiert, dann merkt man, die Ausleger tun sich etwas schwer damit, das so exakt gegeneinander abzugrenzen. Aber es kommt mehr auf das Gesamtbild an, das diese 6 Begriffe vor uns erstehen lassen. Da ist einmal die Rede von Bitterkeit. Was ist Bitterkeit? Bitterkeit entsteht, wenn sich jemand verletzt fühlt. Wenn jemand enttäuscht ist, wenn er vielleicht bittere Erfahrungen gemacht hat. Und wenn diese Bitterkeit anfängt, in unserem Herzen zu nisten, dann wird man nachtragend, auch in der Regel irgendwann unversöhnlich, gemischt mit beleidigt sein. Wenn die Bitterkeit weiter um sich greift, dann wird man passiv. Man bemüht sich auch nicht mehr darum, die Situation irgendwie zu verbessern. Es lohnt sich ja doch nicht, es bringt gar nichts, war ja schon wieder Mist. Und frisst das immer weiter in sich rein. Das ist Bitterkeit. Und Bitterkeit produziert zynische und unzufriedene Menschen, undankbare Menschen, die so eine nörgelnde Grundstimmung mit sich herumtragen als Ausfluss ihrer Bitterkeit. Und so wird der bitter wird, immer mehr fixiert auf die eigene Situation, immer mehr verkrümmt in sich und seine Beschwerden und sein Beleidigtsein. Die Reformatoren haben das genannt, den Homo incurvatus in se ipse. Also der Mensch, der in sich selbst so verkrampft und verkrallt ist, dass er da nicht mehr wieder rauskommt. Und wenn wir das kennen, dann ist es wichtig, dass wir den Herrn bitten. Und ich kann mir denken, dass immer mal wieder so eine Phase, je nach Veranlagung auch kommt, Wo so etwas wie Bitterkeit nach uns greifen will, dann ist es wichtig, dass wir das dem Herrn Jesus Christus sagen. Denn diese Haltung ist Schuld. Diese Haltung ist Schuld vor Gott. Oft ist es so, dass wer bitter geworden ist, dass der alle möglichen anderen Leute beschuldigt. Und manche vielleicht sogar zu Recht. Vielleicht ist ihm wirklich Unrecht getan worden an bestimmten Punkten. Aber wer aus Unrecht, das ihm widerfährt, Bitterkeit im eigenen Herzen werden lässt und diese immer weiter kultiviert, der wird schuldig vor dem Herrn. Und es ist so dringend nötig, dass das Normalbenzin rauskommt und der geistliche Diesel der Versöhnung und Erneuerung hinein. Menschen, die bitter werden, brauchen Vergebung. Und dann der zweite Begriff, Grimm. Grimm, sagt, das ist so mehr eine aggressive Ablehnung. Und Grimm, das äußert sich dann oft auch in so einem ungezügelten Zornausbruch. Ja, und dann kommt das Wort selbst, das dritte, Zorn. Damit ist jetzt natürlich der ungerechte Zorn gemeint. Zorn, das Wort kann auch eine tiefe innere Ablehnung bezeichnen. Also Grimm ist mehr so dieses aggressive Dagegengehen und Zorn ist das, was so ganz tief im letzten Winkel des Herzens steckt. So eine tief sitzende innere Feindseligkeit und Ablehnung. Und dann der vierte Begriff, Geschrei. Da kommt dann das Böse so richtig zum Ausbruch, dass man jemanden anschreit, dass man ihn lauthals fertig macht. Dass wir die Selbstbeherrschung verlieren, auch die Selbstkontrolle. Sprüche 25, Vers 28. Ein Mann, der seinen Zorn nicht zurückhalten kann, gilt für Frauen aber auch, aber hier ist es eben über den Mann gesagt, ein Mann, der seinen Zorn nicht zurückhalten kann, ist wie eine offene Stadt ohne Mauern. Das ist einer, der seinen Zorn nicht zurückhalten kann. Geschrei, Verlust der Selbstbeherrschung und Selbstkontrolle. Und dann das fünfte Wort, was Paulus verwendet, ist Lästerung. Steht im Griechischen der Begriff Blasphemia. Und meint zunächst und in den meisten Fällen die Blasphemie gegen Gott, Gotteslästerung. Aber hier ist es gegen Menschen gerichtet. Blasphemia, dass ich schlecht über den anderen rede, dass ich über ihn herziehe, möglicherweise hinter seinem Rücken. Das kann auch mit ganz höflichen Worten geschehen, die ihn so ganz, ganz höflich in ein Zwielicht hineinsetzen. Wer mit Worten etwas jonglieren kann, der kriegt das ja durchaus ganz gut hin. Dass ich das Ansehen beschädige, die Reputation beschädige, den Respekt, den andere vor dem habe, möglicherweise beschädige. Blasphemia, schlechtes von anderen reden. Das kann manchmal in einem ganz feinen Gewand geschehen. Manfred Siebald hat dazu ein großartiges Lied geschrieben. Er sagt, ich rede gern über andere Leute und dann fährt er fort, so als könnten Sie es hören. Ich sage nicht gerne, was ich Ihnen nicht auch selber sagen kann und kann sich einer aus der Ferne gegen Hohn und Spott nicht wehren, will ich an seiner Stelle stehen und fange für ihn zu sprechen an. Das wäre was, wenn wir das beherzigen. Ich rede gern über andere Leute, wenn sie nicht da sind, so als könnten sie es hören. Ich sage nicht gerne, was ich ihnen nicht auch selber sagen kann. Und kann sich einer aus der Ferne gegen Hohn und Spott nicht wehren, will ich an seiner Stelle stehen und fange für ihn zu sprechen an. Und wissen Sie, wenn Sie schlecht über einen anderen reden und Ihr Gegenüber fängt dann gleich an, mit einzustimmen, dann werden Sie sich in der Regel sagen, hoppla, wenn ich nicht da bin und ein anderer spricht Ihnen so auf mich hin an, wie wird er dann reagieren? Und umgekehrt, wenn Sie zum Guten reden, wenn Sie versuchen, Verständnis zu wecken für die Situation, dann wird der Betreffende wissen, okay, wenn an anderer Stelle über mich so hergezogen wird, dann wird er für mich auch Partei ergreifen. Es geht nicht darum, dass wir Dinge bemänteln und verdrehen und verschieben, dass wir den Dingen nicht ins Auge sehen, sondern es geht um die Haltung, in der wir miteinander und übereinander reden. Und dann das letzte und sechste Wort, alle Bosheit, sagt Paulus. Das heißt, dass ich anderen mit Missgunst begegne, dass ich ihnen Böses wünsche, dass ich sage, ach, der müsste mal so richtig das und das erfahren. Also, sechs natürliche Laster, die Paulus aufzählt. Bitterkeit, Grimm, Zorn, Geschrei, Lästerung, Bosheit. Und wissen Sie, all diesen sechs Lastern ist eines gemeinsam, das hat ein Kommentator sehr schön beschrieben. Er hat gesagt, das Verbindende in dieser Aufzählung ist die Gesamthaltung, wo das eigene Ich im Vordergrund aller Lebensäußerungen steht, wo man auf seine Rechte, wo man auf sich selber pocht. Und wehe dem, welcher irgendwie durch sein Verhalten meine Rechte antastet. Dieses Ich-Wesen geht bis in die tiefsten Tiefen des Menschen hinein. Das ist diese Ichigkeit, die in diesen sechs Grundhaltungen zum Ausdruck kommt. Und davon will der Herr uns befreien. Immer wieder. Diese Sünden gibt es zwischen Menschen, diese Sünden gibt es sogar zwischen Christen. Sie zerstören Gemeinschaft, sie lähmen Gemeinde, sie beschmutzen unser Zeugnis gegenüber der Welt und sie verunehren unseren Herrn. Und darum will der Herr uns helfen, dass diese Dinge herauskommen aus unserem Herzen. Und statt dieser sechs natürlichen Laster sollen drei übernatürliche Tugenden an ihrer Stelle greifen. Und das ist das letzte, seid aber untereinander freundlich, gütig, steht da eigentlich, gütig. Und das griechische Wort für gütig heißt Christos. Und das klingt ganz ähnlich wie das Wort für Christus. Christos. Christos ist christlich und Christos ist gütig. Und man nimmt an, dass wahrscheinlich die Christen bewusst dieses Wort aufgenommen haben aus der griechischen Sprache, weil sie gesagt haben, einem, der zu Christos gehört, zu dem gehört und passt es, dass er Christos ist, dass er gütig ist. Und so wie Gott gütig ist, so wie Jesus von seinem Vater im Himmel gesagt hat, dass er gütig ist, sogar gegen die Undankbaren und Bösen. Lukas 6, Vers 35. Gott ist sogar gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Das heißt nicht, dass er einfach über ihre Sünde hinweg sieht. Das heißt nicht, dass er nicht zugleich der Heilige ist. Aber das heißt, dass Gott sogar denen, die er richten muss, wenn sie nicht noch zu ihm umkehren, dass er sogar denen mit einer gewissen Freundlichkeit und Güte begegnet, dass er über denen die Sonne scheinen lässt. Zum Beispiel, er ist gütig. Und diese Güte, die unseren Herrn prägt, die soll auch unser Leben prägen. In dem Wort gütig steckt auch drin, dass ich auf die Not des anderen eingehe. Also das Wort gütig ist verwandt mit dem Wort für Not, für Mangel, für Bedarf. Einer, der gütig ist, sieht den Mangel bei seinem Gegenüber, die Not, den Bedarf, wo der andere es braucht. Und er versucht, darauf einzugehen, in der Art und Weise, wie wir uns dem anderen zuwenden. Also statt dieser Ichigkeit, die immer nur fordert und erwartet, tritt hier diese übernatürliche Tugend der Güte, die Gott in uns wachsen lassen muss, die er uns schenken muss. Und dann das zweite Kennzeichen, seid herzlich. Herzlich, das kann man auch übersetzen mit gutherzig. Und hier ist gemeint, empfindsam, einfühlsam, teilnahmsvoll, das ist mit herzlich gemeint. Also, dass ich nicht einfach cool an dem anderen vorbeigehe oder dass ich seine Not überhaupt gar nicht erst an mich heranlasse, sondern dass ich mitleidig, einfühlsam, mitfühlend ihm begegne. Das ist hier gemeint. Nicht so eine geheuchelte Psychobetroffenheit, sondern eine aufrichtige Anteilnahme, die aus dem Herzen kommen muss. Und natürlich sind wir auch in der Art, wie wir kommunizieren, natürlich sehr unterschiedlich. Und mancher kann diese Teilnahme und diese Anteilnahme sehr schnell rüberbringen. Und ein anderer fühlt das im Herzen genauso und meint es vielleicht noch viel ernster. Und man spürt es ihm nur nicht gleich so ab. Es kommt auf das Herz an. Es kommt auf die Art an, wie wir dem anderen wirklich begegnen. Und dann kann Gott schon dafür sorgen, dass es dann irgendwie auch richtig rüberkommt am Ende. Aber Paulus sagt, das ist eine übernatürliche Tugend, die bei euch wachsen soll, dass ihr gutherzig seid, teilnahmsvoll, empfindsam, einfühlsam, mitfühlend, mitleidsvoll. Und das wiederum bedeutet, dass ich vom anderen her zu denken lerne. Dass ich lerne, seine Situation zu sehen. Oft begegne ich dem anderen ja, ohne es zu wollen, ganz lieblos oder zumindest empfindlich. Erst so, weil ich einfach voraussetze, na, der muss das schon verstehen, wie ich das sage. Und weil ich mir nicht die Mühe mache, zu versuchen, mit seinen Augen die Situation zu sehen. Wir sind so ichig, wir sind so selbstbezogen. Und Paulus sagt, Gott will das in uns wachsen lassen, dass wir freundlich und gütig werden, dass wir herzlich, gutherzig, mitleidsvoll anteilnehmend werden. Und dann diese dritte übernatürliche Tugend, und vergebt einer dem anderen, wie Christus uns vergeben hat. Dass wir nicht alte Rechnungen aufbewahren. Dass wir nicht nur auf die Situation warten, wo wir jemandem nochmal etwas präsentieren können, worüber wir uns schon vor 3 Wochen geärgert haben. Sondern wie viel hat der Herr uns vergeben? Wie viel vergibt er uns jeden Tag aufs Neue? Und Paulus sagt, das soll euch prägen, dass ihr vergebungsbereit seid, dass ihr herzlich und teilnahmsvoll seid, freundlich und gütig. Liebe Gemeinde, was für eine Perspektive stellt Paulus uns hier in diesen Versen vor Augen? Eigentlich stellt Jesus uns diese Perspektive vor Augen. Entscheidend ist dieser Vers 30, betrübt nicht den Heiligen Geist, betrübt nicht den Herrn. Es geht, ich sag's nochmal, es geht nicht um eine allgemeine Sittlichkeit. Es geht nicht um eine gewisse Hebung der Moral. Es geht nicht einfach nur um gutes Benehmen. Das ist ja für sich auch schon ganz schön, da ist man ja auch schon dankbar. Aber darum geht es nicht, sondern es geht um unser Verhältnis zu unserem Herrn. Es geht darum, dass wir ihm von Herzen mit Hingabe nachfolgen. Darum geht es. Und darum richtet Paulus unseren Blick hier nach vorn. Ja, er richtet unseren Blick auf den Herrn selbst. Und er sagt, freut euch doch dran. Freut euch, dass Jesus euch dieses neue Leben geschenkt hat. Und nehmt doch als Gemeinde die praktische Herausforderung an, die damit verbunden ist. Und so wird dann am Ende dieser herausfordernde Bibelabschnitt zu einer großen Verheißung. Wir dürfen in Wahrheit miteinander leben. Wir müssen nicht Sklaven unseres ungezügelten Zorns bleiben. Wir können einander freigebig unter die Arme greifen und uns helfen und beschenken. Wir dürfen uns gegenseitig aufbauen mit den Worten, die wir reden, sodass es Segen bringt von Gott her. Und dabei wachsen wir, obwohl wir noch alte Sünder sind, dabei wachsen wir in einen Lebensstil hinein, der zwar immer noch mit diesen natürlichen Lastern zu kämpfen hat, der aber dennoch von übernatürlichen Tugenden mehr und mehr geprägt wird. Das ist Gottes Perspektive für uns. Wirklich für uns. Von den ersten Christen haben die Zeitgenossen gesagt, wie haben sie einander so lieb. Die ersten Christen waren bestimmt genau solche schwierigen Charakterköpfe wie wir. Die hatten bestimmt die gleichen mitmenschlichen Probleme wie wir auch. Das war kein bisschen anders. Aber sie haben echte Veränderung erfahren, weil sie dem Herrn gefolgt sind. Und genau das will der Herr auch uns schenken, wenn wir ihn darum bitten. Ach, wie haben sie einander so lieb. Nicht einfach auf einer Gefühlsebene, dass sie sich von Natur aus wahnsinnig sympathisch finden, sondern von dieser Hingabe, die der Herr gibt, dass wir bereit sind, einander zu dienen. Und deshalb soll das unser Gebet werden. Unser Gebet heute und auch in der Woche, die vor uns liegt. Und wir wollen dieses Lied dann von Herzen singen, jetzt, was Sie auf Ihrem Zettel finden. Ich will streben nach dem Leben, wo ich selig bin. Und damit ist nicht gemeint so ein menschliches Streben, so ein christlicher Leistungssport. Wir müssen immer besser und besser werden, sondern es ist die Bitte an Jesus, dass er uns ans Ziel bringt. Da heißt es dann in Vers 3, Jesus, richte mein Gesicht nur auf jenes Ziel. Lenk die Schritte, stärk die Tritte, wenn ich Schwachheit fühle. Passiert ja noch oft. Lock die Welt, so sprich mir zu. Schmäht sie mich, so tröste du. Deine Gnade führe gerade mich aus ihrem Spiel, aus den Verstrickungen der Welt, aus dem Denken dieser Welt, aus diesen falschen Strickmustern und Lebensgewohnheiten dieser Welt. Da muss er uns rausführen, dass sie nicht mehr mit uns spielen können, diese alten Muster und Bindungen. Und dann heißt es am Ende, du musst ziehen, mein Bemühen ist zu mangelhaft. Das merken wir ja gerade, wenn wir diese Herausforderung hier wieder lesen, wie vielen es noch bei mir fehlt. Mein Bemühen ist zu mangelhaft. Wo ihr es fehle, spürt die Seele. Aber du hast Kraft. Weil dein Wort das Leben bringt und dein Geist das Herz durchdringt. Und dann wird der Blick auf die Zukunft gerichtet. Dort wird's tönen bei dem Krönen, wenn wir mal im Himmel sind. Gott ist, der es schafft. Das ist die große Perspektive. Gott ist, der es schafft. Er kommt zum Ziel, auch mit uns. Amen. Wir wollen das jetzt singen.